Brief im Kapitel 6, Vers 14, der Korinther schreibt, das gilt auch uns. Darüber freuen wir uns. Gott hat Jesus auferweckt, der am Kreuz für uns gestorben ist, der von den Jüngern verlassen worden ist, von den Menschen verworfen, aber Gott hat sich zu Jesus gestellt und hat ihn zu neuem Leben erweckt, erlebt. Er ist seinen Jüngern erschienen und Gott wird auch uns auferwecken, damit auch wir mit Christus leben. Da könnten wir, wenn wir es können, in das alte Osterlied einstimmen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Dies ist meine Zuversicht. Die Zuversicht hat nicht alle Menschen teilt. Du Verstehung ist in Frage gestellt worden, angezweifelt worden oder gerade ganz abgelehnt worden. Schon zu der Zeit von Jesus hat es so eine Gruppe gegeben. Es war nicht eine übergroße Gruppe in Israel, aber sehr eine einflussreiche Gruppe, die hat die Auferstehung abgelehnt. Das sind die Sadduzäer. Und die sind an einem Tag zu Jesus gekommen mit einer ganz kniffligen Frage. Die lesen wir in der Evangelie, im Matthäus-Evangelium 22, 23 bis 33. Am selben Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Bei uns gab es einmal 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und da er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau dem Bruder. Ebenso der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen anderen starb die Frau. In der Auferstehung nun, wer von den 7 wird sie bekommen? Sie alle haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus entgegnete ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Macht Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern wie Engel im Himmel sind sie. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und die Leute, die das hörten, waren überwältigt von seiner Lehre. Die Sadduzäer kommen also zu Jesus mit der Frage, machen quasi die Auferstehung fast ein bisschen lächerlich. Sie wollen nämlich mit ihrer Frage beweisen, dass so etwas gar nicht stattfinden kann. Ad absurdum führen sie mit dieser Frage die Auferstehung. Interessant finde ich die Vorstellung, die sie von der Auferstehung haben. Die Auferstehung ist für die Sadduzäer und vielleicht für viele Menschen eine Fortsetzung der diesseitigen Verhältnisse. Da im Jenseits geht es ähnlich weiter wie im Jetzt. Da wird geheiratet und dort wird geheiratet, sind die gleichen Strukturen, sind die gleichen Verhältnisse, nur zieht man dort in der Ewigkeit die Linie noch ein bisschen länger aus. Auch heute gibt es ja so manche Vorstellungen über das Leben nach dem Tod. Wenn bei uns die Enkelkinder die heim sind, dann holen die Spielsachen für alte Kinderbüchli. Und so liegt eines, sagen sie, auf unserem Salontischli, ein Büchli vom Aschenputtel. Ich schlage dort auf. Ihr kennt die Geschichte. Aschenputtel, die Mutter stirbt, kommt sie eine böse Stiefmutter rüber. Aber bevor die Mutter stirbt, da sagt sie zum Aschenputtel: Liebes Kind, bleibe fromm und gut. So wird dir der liebe Gott immer beistehen. Und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Das, was da in Kinderherzen hineinträufelt wird, das bleibt doch auch beim Erwachsenen nachhängen. Und so ist es nicht weit von dem Märli in unserer Gegenwart. Ich kann mich gut erinnern an eine Beerdigung in Gossau. Katholische Priester halten die Beerdigung. Und am Schluss wendet er sich an das Enkelkind vom verstorbenen Mann. Und sagt, wenn ihr mal in Not sind, dann könnt ihr jetzt zu eurem Grossvater beten, der sieht vom Himmel auf euch ab. Ich lese nicht nur das Aschenputtel, sondern eine Zeitung. Und dort eine Todesanzeige. Ich freue mich jedes Mal, wenn über eine Todesanzeige ein Bibelwort steht. Dann weiss ich, der Mensch ist mit Gott, ist mit Jesus in Verbindung gestanden. Er hat geglaubt. Aber das ist heutzutage immer weniger der Fall. Jetzt stehen an dieser Stelle, wo früher eine Bibelstelle stehen, gestanden sind, da stehen Dichterwort, Weisheitswort oder einfach Meinungen über das Jenseits. Ich habe ein paar abfotografiert. Und ich greife jetzt nur eine so Todesanzeige raus. Da steht: Ich gehe zu denen, die mich liebten, und warte auf die, die mich lieben. Ich gehe zu denen, die mich liebten. Wenn ich jetzt würde sterben, dann wären das meine Eltern. Dann frage ich mich, wie treffe ich meine Eltern dort an? In was für einem Körper? In ihrem alten, gebrechlichen Körper? Mutter weit nach vorn geneigt mit dem Rollator. Der Vater mit seinem kranken Herz, wo ihm nur noch kleine Schritte erlaubt hat. Oder treffe ich den Vater an, wie er stark und kräftig mit uns Kind durch die ganze Schweiz gewandert ist? Oder wie die Mutter den ganzen Haushalt mit 5 Kindern gemanagt hat. Ja, und wenn ich jetzt komme, kennen Sie mich dann noch? Ich bin ja auch um einige Jahre älter geworden. Und warum soll ich jetzt wieder zu den Eltern zurück? Wo doch in der Bibel steht, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und seinem Weibe anhängen wird und die zwei werden ein Leib sein. Das habe ich vor 51 Jahren gemacht. Weg von den Eltern, verlassen, eine neue Einheit bilden, der Familie mit der Anomalie, mit unseren Kindern, völlig selbstständig gelebt. Warum soll ich jetzt wieder zurück zu ihnen? Dann ist aber eine Frage von der Sadduzäer. Ich kenne einige Witwer. Aber einige Prediger in unserem Bund haben ein zweites Mal geheiratet. Mit welcher Frau werden sie jetzt dann dort zusammen sein? Wir merken, die Vorstellungen, die verharmlosen den Tod. Die tun den Tod verniedlichen. Die Bibel nimmt aber den Tod ernst. Er ist der letzte Feind. Im Tod werden alle Beziehungen abgebrochen. Das ist wunderbar in den Psalmen illustriert. Da gibt es Menschen, die Gott eigentlich vorhalten, wenn du mich in die Grube fahren lässt, dann kann ich dich nicht mehr loben. Dann in der Scheol, da lobt man Gott nicht mehr. Psalm 30, 10. Was hilft es dir, wenn ich sterbe, wenn ich zur Grube fahre? Kann der Staub dich preisen? Kann er deine Treue verkünden? Und Psalm 6, 6, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, wer wird in der Scheol im Totenreich dich preisen? Der Tod bricht alle Beziehungen ab. Tod ist wirklich Tod. Tod und Leben haben in der Bibel noch eine tiefere Bedeutung als nur Bezeichnung von dem physischen Zustand, den wir jetzt haben. Tod bedeutet in der Bibel Gottes Ferne. Fern sein von Gott, getrennt sein von Gott, keine Beziehung mit ihm haben. Leben bedeutet Gemeinschaft, zusammen sein mit Gott. Was hat doch der Vater vom verlorenen Sohn zuletzt gesagt? Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser, mein Sohn, war tot. Er ist fern, weit weg sie, trennt von mir, ohne jegliche Beziehung. Jetzt ist er wieder bei mir und lebt bei mir. Also Leben und Tod. Unser Predigtvers sagt, dass Gott uns auferwecken wird, dass er uns nicht im Tod lässt, nicht in der Beziehungslosigkeit, nicht in der Gottesferne. So wie Jesus, sein Sohn, Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der am Kreuz die Worte gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war wirklich in der Gottverlassenheit. Gott hat ihn aber auferweckt und hat ihn zu sich geholt. Und so wird er auch uns auferwecken. Davon schreibt der Paulus an den Korinther im ersten Kapitel, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 35 bis 38. Aber so wird einer fragen, wie werden denn die Toten auferweckt? In was für einem Leib werden sie kommen? Du Tor, was du säst, wird nicht zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt. Und was säst du? Nicht den zukünftigen Leib säst du, sondern ein nacktes Korn, ein Weizenkorn etwa oder ein anderes Korn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, jedem Samen seinen besonderen Leib. Der Paulus reagiert auf die Frage, wie werden dann die Toten auferweckt, ein bisschen ungehalten. Du Tor, der gefragt hat. Aber wahrscheinlich war das einer von den Korinther, der auch an der Auferstehung gezweifelt hat. Und ähnlich wie jetzt Sadduzäer die Frage stellt, ja, wie soll denn das gehen mit der Auferstehung? Das kann man sich nicht vorstellen. Mit dem Bild vom Weizenkorn will Paulus zeigen, dass das, was man säet, dass das, was man in die Erde legt, dass das stirbt und nicht in der gleichen Form auferweckt wird. Ziemlich einen langen Abschnitt, dort, dass der Paulus dort aufzeigt. Also wenn wir einen Äpfelkern rein tun, in die Erde, dann wird der nachher nicht mehr ein Äpfelkern rauskommen, sondern dann kommt ein Baum raus. Das tut er ganz vielen Beispielen zeigen, dass das, was wir in die Erde legen, dass das, was stirbt, etwas anderes ist, wie das, was nachher kommt. Das Bild ist ein heikles Bild. Das könnte uns verleiten, dass die Auferstehung ein natürlicher Prozess ist, ein natürlicher Vorgang, so wie das Erwachen von der Natur im Frühling. Aber der Paulus benutzt auch da das Wort auferwecken. Also, was tot ist, kann nicht aus eigener Kraft auferstehen, sondern es wird auferweckt. Gott ist es, der in seiner Größe und mit seiner Kraft uns auferweckt, zu einem neuen Leben ruft. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, gibt es auch einen geistigen Leib. Gott gibt uns ein neues Leib. Der Leib, da merken wir da, den kann man praktisch nicht beschreiben. Der Paulus braucht jetzt die Begriffe, die er da gebraucht hat. Aber es ist ein Leib, in dem leben wir. Und in dem Leib sind wir ganz uns selber. Die Bibel braucht eigentlich das Leib, der Leib nicht so, wir haben ein Leib, sondern wir sind Leib als Ganzheit. Und so werden wir auch da bei der Auferweckung wieder Leib sein, wieder Ganzheit. In dem Leib leben wir, werden bei Gott und bei Jesus, unserem Herr, wieder in Beziehung sein und in der Gemeinschaft bleiben. Denke, es wird deutlich, dass wir zum Leben erweckt werden, um in Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus zu leben. Der Mittelpunkt von unserer Erwartung und von unserer Hoffnung, das sind nicht die verstorbenen Angehörigen. Das ist nicht eine prunkvolle Wohnung im Himmel. Das sind nicht die goldenen Gassen dort oben, sondern das ist Christus, unser Herr. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, würde ich euch dann gesagt haben, dass ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Sicher, da werden jetzt die Wohnungen erwähnt. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Aber die Wohnungen, die werden jetzt nicht beschrieben und ausgeschmückt. Unsere Kinder sind ein paar Mal mit uns umgezogen, wo sie Kinder waren. Auch wie Wohnungen ohne grossen Komfort. Aber das war ihnen nicht so wichtig. Ihnen war wichtig, wenn wir in eine andere Stadt gezogen sind oder sogar in ein anderes Land von Deutschland in die Schweiz, dass sie dann auch am neuen Ort, in der neuen Wohnung, bei uns sind. Er bereitet uns eine Stätte, damit auch wir sind, wo er ist. Der Paulus schreibt aus seiner Gefangenschaft, wo er mit dem Tod rechnen muss, der Philipper: Ich habe Lust oder ich habe Verlangen abzuscheiden oder man könnte das sagen, aufzubrechen. Das ist das Wort, wo Schiff der Anker lichtet und aufbricht und ins Meer rausfährt als andere Ufer. Der Begriff wird da gebraucht. Und der Paulus sagt, ich will so jetzt der Anker lichten und ans andere Ufer fahren. Ich will bei Christus sein. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Dann haben wir noch den zweiten Korintherbrief. Der Paulus berichtet den Korinther von seinen Erfahrungen und von seinen Bedrängnissen. Und zum Schluss sagt er: Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, auszuwandern aus dem Leibe und daheim zu sein beim Herrn. Das finde ich so ein schönes Wort, daheim. Früher hat es so Häusli gehabt, es stand daheim. Da ist man daheim. Daheim ist man dort, wo man angenommen wird, wo man geliebt wird, wo einem vergeben wird, wo man die Versöhnung erlangt, wo man im Frieden kann leben. Früher hat es bei der Todesanzeige öfters geheißen, er oder sie ist heimgerufen worden. Und ich denke, bei der ersten Abdankung, die ich gehalten habe, habe ich das auch immer noch gebraucht. Der oder sie ist heimgerufen worden. Finde ich so ein schönes Wort. Wir gehen zu dem, wie der Paulus sagt, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Die Reformatoren, der Luther und auch andere, die haben einen Katechismus verfasst. Der Katechismus hat dient, dass man die Jugend im Glauben dort unterwiesen. Bei uns, glaube ich, ist am meisten der Heidelberger Katechismus bekannt. Vielleicht haben die älteren Leute sogar den in der Unterweisung gehabt, weiss es nicht. Der besteht aus 129 Fragen. Die letzte Frage, was bedeutet das Wörtlein Amen? Das ist die letzte Frage. Aber die erste Frage, das ist eine so eine zentrale Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage im Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann kommt unten durch die Antwort. Wir können natürlich unsere eigene Antwort geben. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Was ist unser Trost im Leben und im Sterben? Was ist unser Trost im Leben und im Sterben? Vor gut einem Monat, 20. März, der Aargauer Zeitung ein zweiseitiges Interview mit einem katholischen Pfarrer veröffentlicht. 38 ist er, hat Leukämie. Die Ärzte geben ihm keine Hoffnung mehr. Also er weiss, dass er sterben muss. Sehr beeindruckendes Interview. Er ist unter anderem gefragt worden, wie stellen Sie sich den Himmel vor? Da hat er gesagt, ja, der Himmel, der stellt man sich meistens auf menschliche Art und Weise vor. Er sei im Religionsunterricht einmal von einem Kind gefragt worden, ob es im Himmel ein Altersheim gäbe, wo die alten Menschen, die sterben, herkommen. Dann sagt er aber, unser Glaube sagt uns, dass der Körper zu Staub zerfällt und wir im Himmel einen neuen, einen verklärten Körper erhalten. Kommt die nächste Frage. Einen gesunden? Genau. Einen Körper ohne Krankheiten und Gebrechen. Im Himmel werde ich nicht mehr an Leukämie leiden. Das ist das, was ich mir vorstelle. Ganz ohne Gärten oder Engel, die Harfe spielen. Ich freue mich darauf, wenn das Leiden auf Erden ein Ende hat und ich beim Herrgott im Himmel sein kann. Also das hat mich berührt, die zentrale Aussage in unserer Aargauer Zeitung von dem Mann. Vor 14 Tagen am Ostersonntag ist er gestorben. Was ist unser Trost im Leben und im Sterben? Im Oktober 2015 bin ich ganz allein im Zimmer von meiner sterbenden Mutter. Es war niemand herum von der Verwandtschaft, niemand herum vom Altersheim. Ich bin in das Zimmer. Die Mutter ist dort gelegen, in einem ganz tiefen Schlaf. Ich bin an ihrem Bett gesessen. Dann habe ich mich auch ein bisschen im Zimmer herumgeschaut und habe gesehen, auf dem Schreibtisch bei ihr, da liegt ein kleines Büchlein, ist ihr Andachtsbuch, dort hinein habe ich geschaut. Dann bin ich wieder ins Bett gesessen und einfach dort gewartet. Ich habe mich nicht getraut, Mutter zu wecken. Plötzlich geht die Türen auf, zwei Schwestern kommen rein. Und während sie die Mutter ein bisschen umbettet, schlägt die Mutter für einen kurzen Moment die Augen auf. Als ich allein war, habe ich dann ihr Andachtsbüchlein genommen und habe ihr vorgelesen, was dort an dem 27. Oktober drin gestanden ist. Jenseits dieser Erde liegt die Herrlichkeit des Himmels. Dort wartet eine Person auf uns, Jesus Christus, unser Heiland. Dort werden wir in tiefem Glück für immer bei ihm sein. Ich habe mich tief über die Mutter gebückt, als er das vorgelesen hat, und habe gesagt, gell, das ist eine gute Botschaft. Sie hat nicht mehr reden können, sie hat keine Kraft mehr gehabt. Aber aus ihren Augen und aus ihrem Gesicht hat sie mir mit allem, was sie noch hat können, wollen zu verstehen, ja, das ist eine gute Botschaft. 4 Tage später ist sie dann gestorben. Meine Zwillingsbrüder und ich haben dann am offenen Grab, wie sie das gewünscht haben, die Abdankungsfeier gehalten. Meiner Kurzpredigt habe ich also das Andachtsbüchli angeknüpft an den Vers. Und mein Zwillingsbruder hat vorne noch zum Teil pointierte Erinnerungen von der Mutter weitergegeben, wie er sie erlebt und wir sie erlebt hat. Die Erinnerungen haben uns nochmal bewusst gemacht, wie sehr sie ums Wohl von ihren 5 Kindern bemüht war. Mit dem Euphonium, weil wir draussen waren, sind noch nicht Lieder begleitet, großer Gott, und so nimm denn meine Hände. Und zwischen unseren Beiträgen habe ich das schöne Lied gespielt, ich werde kein Fremdling dort sein. Ich hätte es gern mitgenommen, das Euphonium, und euch das vorgespielt heute, aber wir dürfen ja nicht. Darum wollte ich euch als Schlusspunkt von dieser Predigt das lesen. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und geh in den Himmel, ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Amen.